Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Insa Wilke, guten Tag. Wer sich tatsächlich fragt, warum das mit dem Feminismus und dieser Sache mit der Kolonialgeschichte noch nicht unter dem Stichwort Schlussstrich zu subsumieren ist, wird durch zwei neue Bücher schlauer. Anna Hetzers Gedichtband Pandoras Playbox und Volker Brauns Buch Louvre Passion, das auf Dokumenten aus dem Wilhelminischen Kaiserreich fußt und eine zweisprachige Ausgabe ist, auf Deutsch von Volker Braun verfasst, die Gedichte, und in englischer Übersetzung von der Schriftstellerin Anne Cotton im gleichen Band. Da muss ich gleich mal Beate Tröger und Michael Braun fragen, die mir heute aus Mannheim zugeschaltet sind. Hat sie diese Kombination überrascht, Volker Braun und Anne Cotton?
Das sind erstmal zwei sehr gegensätzliche Temperamente, denkt man, die auch generationsmäßig weit auseinander liegen. Nur, wenn man sich das mit dem Werk der beiden ein bisschen vertraut macht, stellt man schnell fest, natürlich sind die beiden auch sehr einig in der scharfen Kritik an den Wucherungen des Kapitalismus. Das ist das eine. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter forscht, sieht man, dass beide, Volker Braun und Anne Cotton, auch schon mal in ein oder zwei Veranstaltungen zusammen waren und gegenseitig die Werke des jeweils anderen, der jeweils anderen kommentiert haben.
Das wird auch sehr deutlich in diesem Buch. Darauf kommen wir jetzt. Louvre Passion heißt es. Ein ziemlich guter Titel, wie ich finde. Was klingt da alles sofort an?
Also wir haben in dem Titel das Louvre-Boot. Das ist ein großes Auslegeboot, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einer Handelsgesellschaft aus damals Deutsch-Neuguinea nach Deutschland verbracht worden ist. Es war lange Zeit ein Exponat im Ethnologischen Museum in Berlin und ist 2018 als größtes Exponat in das neu erbaute Humboldt-Forum verbracht worden. Und alle, die sich für diese ganze Auseinandersetzung um das Humboldt-Forum interessiert haben, haben natürlich auch mitbekommen, dass in diesem Zuge die Diskussion um Raubkunst, um Provenienzen eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und Götz Ali hat darüber auch ein Buch geschrieben und dieses Luftboot steht im Zentrum des Gedichtbandes von Volker Braun, der aber nicht nur von Volker Braun stammt, da werden wir vielleicht auch gleich darauf zu sprechen kommen. Es geht also darum, wem gehört wo was und welche Kolonialgeschichte gibt es vielleicht immer noch zu diskutieren.
Und dann gibt es ja noch das Wörtchen Passion. Genau. Führt das auch noch in eine Richtung, Michael Braun?
Ich wollte gerade sagen, ich höre erstmal das Wort Passion, weil das Wort Louvre mir beim ersten Hinschauen erstmal unvertraut ist. Und Passion, da wird sofort aufgerufen, musikalisch-poetische Darstellung halt der christlichen Passion. Ja, das sind ja zwei Dinge, die hier zusammengestellt werden. Und auf welche Weise sie der Volker Braun jetzt hier zusammengebracht hat, das ist schon sehr spannend. Und erstmal auf den ersten Blick gar nicht so augenfällig, was hier geschieht.
Auf welche Weise bringt er das denn zusammen?
Das ist halt die Form der Materialcollage, die er schon seit vielen Jahren in seinen Gedichten ja auch praktiziert hat. Er nimmt verschiedene historische Akteure, dieser Gedichtzyklus ist ja so eine Art Rollengedicht auch in 18 Teilen, nimmt die verschiedenen historischen Akteure jener Epoche, die Beate Tröger ja angedeutet hat, kolonialistische Akteure, Handelsleute, die quasi in der Südsee, in dem sogenannten Bismarck-Archipel, wie das früher dieses Schutzgebiet des Kaiserreiches hieß, die dort tätig waren, die bekommen eine Stimme, ebenso wie eine Stimme bekommt auch die Insulaner selbst, die dort auf Louvre gelebt haben.
Und man muss dazu sagen, dass er eben auch Fremdtexte von anderen Autoren und Autorinnen mit reinnimmt, zum Beispiel ein Gedicht von Sibylla Schwarz, der Barockdichterin, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben, von Franz Fühmann, von Pier Paolo Pasolini, von Diderot. Also es sind Texte aus unterschiedlichen Jahrhunderten, die auch erstmal einen sehr disparaten Assoziationsraum aufzumachen scheinen, den man dann beim Lesen zusammenbringen darf, kann und soll.
Wir hören mal ein Beispiel aus diesem Zyklus, aus dieser Collage, aber vielleicht bevor wir das hören, die Fahrt des toten Häuptlings, nämlich dieses Element in dieser Collage, müssten Sie uns, glaube ich, kurz erklären, wo steht das, wie ist das eingebettet?
Es steht quasi an vorletzter Stelle. Michael Braun hat es schon gesagt, es sind insgesamt 18 Teile. Und der 17. Teil, die Fahrt des toten Häuptlings, frei nach Pasolini, ist sozusagen eigentlich schon fast wie eine Coda zu dieser Passion, wenn wir das in den musikalischen Bildbereich auch jetzt denken wollen, und beschließt praktisch diese unterschiedlichen Blicke auf die Kolonialgeschichte, Deutschland, Neuguinea.
Es liest Ulrich Lipka und jetzt geht's los mit Die Fahrt des toten Häuptlings.
Ich sehe ein luftiges Boot auf der gleißenden Fläche, auf der Tropenlinie, im Nimmermeer. Oder sind es zwei Schiffe? Schwarz von Teer, rot von einem irren Rot, chinesisch oder griechisch? Oder eins von denen, wie sie noch immer von Bombay bis Aden fahren, wenn der Monsun einschläft und der Ozean ein blauer Schlamm wird? Sie brechen nachts auf, Elendsbarken in den Hüttenstädten Mombasas, in den Verstecken am Mittelmeer, im Jahrhundert des Hungers. Tatsächlich bemannt mit 50 furchtlosen Paddlern auf dem Weg zum Begräbnis. Wo ist der Kapitän? Ich sah einen stolzen, toten, demütigen Häuptling, sein Name Lumumba, ermordet, als er das Schiff bestieg, zerstückelt, verbrannt im Kongo, welcher gesegnet ist mit Bodenschätzen und dem Interesse der Banken. Oder Sekou Touré, schwarz wie Rimbaud blond war. Wir ziehen es vor, in der Armut der Freiheit zu leben. Diese vergeblichen Ruderer aus der afrikanischen Leere, dem prähistorischen Schlaf der Savannen, die verschollenen Mannschaften von drei Kontinenten, glühende und magmatische Fragmente, Erinnerungen, die im Herzen vergilben. Alle Befreiungen haben dieses traurige Ende. Welchen Sinn hat es also zu leben? Das Scheitern, der Verrat, welchen Sinn als die Treue zur ersten rohen Idee? Der Freiheit, die uns Junge zum Handeln treibt, die Kunst, die Geduld, dem Scheitern voraus zu sein.
Die Fahrt des toten Häuptlings von Volker Braun aus dem Buch Luftpassion. Was findet denn statt in diesem Text?
Also der Volker Braun liebt, wenn man seine früheren Gedichte anschaut, der liebt das geschichtsphilosophische Pathos. Was wir hier jetzt gerade gehört haben, das verbleibt ja nicht in der Sphäre jetzt jener Kolonialismus-Szene Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in der Südsee, sondern der Blick weitet sich ja. Volker Braun oder der Sprecher des Gedichts, dieses Ich, das da spricht, schaut ja in den Geschichtshorizont auch des 20. Jahrhunderts hinein und ersetzt gleich gewissermaßen die Chiefs, die Häuptlinge jener Südseeinsel, vergleicht er ja mit zwei Akteuren zum Beispiel der Unabhängigkeitsbewegung von Afrika. Patrice Lumumba und Sekou Touré sind ja zwei Repräsentanten des postkolonialistischen Aufbruchs, die ersten frei gewählten Ministerpräsidenten in Afrika Mitte des 20. Jahrhunderts. Jedenfalls ist das ein typischer Volker Braun-Blick, der quasi in den weiten Horizont der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Blick auf Unterdrückungsgeschichte geht.
Das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, wenn Sie jetzt diese ungebrochene Traditionslinie im Werk von Volker Braun aufzeigen. Sie haben vorhin schon den Chor der Stimmen erwähnt, europäische Dichterstimmen, deutschsprachige Dichterstimmen. Und Volker Braun ist ja auch ein Didaktiker. Man könnte dieses ganze Buch auch als ein großes Lehrgedicht adressierend ein weißes deutschsprachiges Publikum lesen. Und das Problem mit dem Lehrgedicht ist ja der belehrende Ton. Sind Sie darüber auch gestolpert, dass hier ein Europäer, ein Deutscher versucht, Opfern und Tätern im Kolonialismus eine Stimme zu geben? Das ist ja eine Gratwanderung.
Also dieses belehrende Moment ist schon etwas, über das man diskutieren sollte bei diesen Gedichten. Mir sind dann auch sehr schnell beim Lesen Thesen aus der Dialektik der Aufklärung eingefallen. Also ich habe sozusagen mich schnell wegbewegt in dieser Lektüre, dieser Collage hin zu eigentlich eher Thesen, Gedankengebäuden, das über dieses kollagierende, didaktische, eigentlich das Poetische so ein bisschen in den Hintergrund trifft. Und ich habe auch bei der Auswahl der Quellen nicht immer so genau nachvollziehen können, zum Beispiel bei dem Gedicht von Sibylla Schwarz, warum er jetzt ausgerechnet dieses Gedicht an diese Stelle setzt. Vielleicht kann der Michael Braun da was zu sagen.
Ja, also zwei Dinge dazu. Ich möchte zweifach eigentlich widersprechen. Lehrgedicht. Ja. Volker Braun ist auch Didaktiker, sagen Sie, Frau Wilke. Da würde sich der Volker Braun sicher frustriert oder sogar erzürnt, als Didaktiker dargestellt zu werden. Ich glaube, aus seiner Sicht, und ich kann das hier auch bei dem Gedicht durchaus nachvollziehen, geht es wirklich darum, diese Stimmen auch der Unterdrückten, eben nicht nur die eurozentristische Perspektive einzunehmen, auch den Unterdrückten, soweit eben Dokumente dazu vorliegen, zu diesem Vorgang um das Luftboot, denen Raum und Stimme zu geben. Das ist das eine. Ich finde auch, weil Beate Dröger eben erwähnt hat, vielleicht mehr Material als Poesie. Ich finde eigentlich, dass er alle seine Stimmen immer versucht, eine starke rhythmische Energie mitzunehmen, zum Teil auf den Blankvers, den dramatischen zurückgreift, den er auch in seinen Gedichten immer wieder verwendet. Das hat eine große Wucht, vielleicht auch ein großes Pathos. Aber mich überzeugt es eigentlich durchaus. Und wenn die Dialektik der Aufklärung erwähnt wird, Herr Adorno, Herr Horkheimer, die Autoren sind ja auch Europäer gewissermaßen. Also ist unser kritisches Bewusstsein ist halt dadurch auch imprägniert.
Ja, genau, darauf wollte ich auch ein Stück weit raus. Also das, was an Quellen zur Verfügung steht, ja letztlich immer auch, obwohl es chorisch angeordnet ist, in diesem genieästhetischen Autorschaftskonzept verbleibt. Und dass das natürlich ein bisschen die Frage ist, ob man sich damit von dem wirklich verabschieden kann, was das weiße Denken genannt wird. Also zu sagen, ich beherrsche mein Material, sei es jetzt das Sprachmaterial oder sei es eben auch das Material, was ich vorfinde auf einer Insel, die ich mit meinem Handelsschiff befahre.
Und da sind wir mitten in der Diskussion und dem Stichwort auch Generationenperspektiven, die Sie am Anfang erwähnt haben. Und das kann ich jetzt gleich als nächstes nachschieben nach diesem Reizwort Didaktik. Das ist eben das Beeindruckende an Volker Braun ist, dass er sich immer wieder aufrafft, Themen und Auseinandersetzungen zu stellen und dabei sehr jung wirkt. Und das Kluge ist ja tatsächlich, dass Ann Cotton mit in diesem Band spricht und auch auf sehr interessante Weise im Aufbau des Bandes. Aber was fügt denn Ann Cotton hinzu?
Ja, sie sagt eben, es muss sich ändern, wie wir denken, wie wir sprechen. Wir müssen aufhören, auf Nacken von anderen zu knien, die nicht atmen können, heißt es da am Schluss. Und das ist natürlich sozusagen der Appell an uns, die wir diese Gedichte gelesen haben, diese Collage gelesen haben, uns zu überlegen, wo wir unseren Herrschaftsgestus vielleicht ein Stück weit auch immer noch bewusst oder unbewusst zum Einsatz bringen.
Also es wird ja der Dialog hier auch beglaubigt.
Können wir noch dazufügen für die Leser, die es jetzt nicht vor Augen haben, dass das Buch von zwei Seiten her lesbar ist. Also man hat, wenn man es auf der einen Seite aufschlägt, den deutschen Text von Volker Braun und wenn man es dann umdreht, muss man es um 180 Grad drehen und dann gibt es eben diese Übersetzung von Ann Cotton. Das hat also praktisch zwei Anfänge.
Da kann man sagen, ein poetischer und politischer Fuchs ist er, dieser Volker Braun, und ein aufregendes Buch, muss man sagen. Das gilt auch für Anna Hetzers Gedichtband, zu dem wir jetzt kommen wollen. An Pandoras Playbox heißt es und es gibt drei Kapitel, Ars, Anatomie, Eros. Wie hängen bei Anne Hetzer denn diese Kapitel zusammen?
Tja, also ich habe das gelesen als große Confessio, als großes Selbstporträt einer Frau mit lesbischer Liebespraxis und für ein entschlossenes, queeres Leben. Also man hat ja in diesem Gedichtbuch ständig auch so kleine Formeln, Appelle, wie zum Beispiel, komm, wir machen Homo-Propaganda, was vielleicht sicherlich auch kokett und frech und boshaft gemeint ist. Aber solche Appelle an eben eine queere Lebenspraxis findet sich quasi in jedem Gedicht dieses Buches.
Es gibt noch mehr solche, also man muss sich es auch wirklich so vorstellen, es ist immer eine Seite, wo dann dieser Appell draufsteht. Das könnte sofort auch bei einer Gay Pride Parade, von der in einem Gedicht auch die Rede ist, auf einem Transparent stehen. Lass uns ein neues Archiv zeugen. Ich will Pride als Lutschtablette. Es ist durchaus auch humorvoll, was sie da in diesen Appellen tut und was sie in den Gedichten tut. Ars, Anatomie und Eros, das war ja vielleicht auch noch die Frage, ist, dass ich sagen würde, es geht zunächst mal um die Erkundung der eigenen Bedingungen des Sprechens im ersten Teil. Das zweite ist dann wirklich Anatomie, der Titel sagt schon und auch das Titelgedicht, eine Erkundung der weiblichen Körperlichkeit, der weiblichen Lust und erotischen Erfahrung. Und das dritte ist dann sozusagen aus der Praxis dieser Erfahrung raus nochmal ein fantasievoller oder lustvoller Teil des Ganzen.
Und das hat ziemlich Energie. Susanne Papavicilio liest das Gedicht »Wo war Marias Hebamme?«
Riefen die Engel ihr zu, »Halte durch, halte den Atem! Jetzt pressen, Maria, das schaffst du!« Oder kam sie eh nur vorbei, um zu leuchten? Was tat Maria in der ersten Nacht mit Kind und Dammriss? Im Stall, wo Ochs und Esel schauten und aus ihrer Krippe fraßen, half Josef, der ja alles zu verstehen vorgab? Oder kämpfte sie allein, Erfinderin der künstlichen Befruchtung, erste Mutter eines Patchwork-Clans seit dem Olymp? Hielt Gott ihr die Hand oder Josef? Wusch Gott das Laken oder hielt ihr einen Lappen an die heiße Stirn? lag sie auf Stroh, das rundum piekste und Pusteln hervorrief. Was hätte Maria getan, wäre das Kind ins Stocken geraten? Sind die drei Könige mit goldener Saugglocke angereist? Haben sie eine Myrrhe-Tinktur zur Wundheilung angerührt, ihre Nerven mit Weihrauch betäubt? Ein Wunder wahrlich, wie Maria und Kind diese Nacht überlebten.
Ja, Anna Hetzer ist ja auch Ärztin und in diesem Gedicht sieht man ganz gut, wie Witz und Kritik und auch Wut zusammenspielen. Auf welche Weise, mit welcher Konsequenz?
Ja, es geht ja hier erstmal um die starke Profanierung der biblischen Weihnachtsgeschichte. Wo war Marias Hebamme? Ist ja schon mal bei der Ausgangsfrage, also bei dem Titel des Gedichtes, evident, dass hier alle Mysterien erstmal dekonstruiert werden, dass es hier eben nicht einfach so sein kann, wie es die Weihnachtsgeschichte uns erzählt hat. Und wie es getan wird, hat durchaus Witz, wie Sie auch sagen, Frau Wilke, und Esprit, ganz klar. Man kann aber trotzdem skeptisch bleiben, auch gegenüber dieser witzigen Art der Dekonstruktion.
Also was vielleicht tatsächlich ganz zentral auch an dem Gedicht jetzt deutlich geworden ist, ist, dass diese ganze Ebene der weiblichen Körperlichkeit in diesen Gedichten, nicht nur hier, sondern auch in anderen, da gibt es Masturbationsszenen unter der Dusche, da gibt es Darstellungen von lesbischer Liebe zu zweit und zu dritt, da gibt es ziemlich poetische oder fantastische Vorstellungen von dem, wie man über seinen eigenen Körper überhaupt sprechen kann. Also überhaupt eine Sprache dafür zu finden, ist vielleicht einerseits das Aufregende daran. Es ist aber, wie Michael Braun sagt, vielleicht auch ein bisschen die Frage, ob das alles so neu ist. Denn schon in der zweiten Frauenbewegung gab es ja so Bücher wie mit Our Bodies, Ourselves, schon mal diesen starken Impuls in der Frauenbewegung, die weibliche Körperlichkeit, das weibliche Lustempfinden in die Sprache zu holen. Also ganz neu ist das nicht. Was vielleicht das Neue dran ist, ist, dass es mit so einer queeren und nicht mehr binären Perspektive angegangen wird.
Die Frage ist ja auch, ob das Kriterium neu hier ausschlaggebend ist, denn es ist ja eine Tatsache, nach wie vor ist es offenbar nötig, auch die Kulturgeschichte ja umzuschreiben und um eine weibliche Perspektive zu ergänzen bzw. in Frage zu stellen in ihrer Geschichtsschreibung. Und das tut Anne Hetzer mit diesem Band Pandoras Playbox in meinen Augen schon, oder?
Also, wenn Sie auf die Mythen zu sprechen kommen, die ja quasi umgedeutet werden, da habe ich mir jetzt halt ein bisschen die Mühe gemacht, weil ich die Gedichte von Anna Hetzer, einige davon, in einem früheren Stadium auch schon kennengelernt habe. Da fand ich eine ganz interessante Wendung, die ein Gedicht genommen hat. Da geht es um das Gedicht Vaters Zorn. Und da ist ja davon die Rede vom Versuch, also Zitat, Versuch, die Mythen Europas nur mit Lesben zu erzählen. Und in einem früheren Stadium hieß es halt interessanterweise, es gehe um den Versuch, die Mythen Europas nur mit Frauen zu erzählen. Ja, das ist dann schon noch eine Zuspitzung, eine Verschärfung eben in Richtung lesbische Praxis.
Ich würde gerne aber den Aspekt, den Insa Wilke aufgeworfen hat, nochmal aufgreifen. Es werden eben viele weibliche Ikonen auch aufgerufen, also von Christine de Pizan mit der Stadt der Frauen über die Malerin Lotte Laserstein, die ein Verhältnis vielleicht mit der Fotografin Traute Rose gehabt hat, Teresa von Avila, Jeanne d'Arc. Also wir haben sozusagen in dieser Ahnenengalerie einen deutlichen Akzent auf die starken und ikonischen Frauen einer Emanzipationsbewegung. Also es sind Gedichte, die mich auch ein bisschen erinnern an eine bestimmte Tradition, die aus dem US-Amerikanischen kommt. Audre Lorde hat über die Frage nachgedacht, wie man über die Sexualität sprechen und schreiben kann. Also die Tradition, glaube ich, macht Anna Hetzer in ihren Gedichten auch stark und auch genau in dieser Radikalisierung, von der Michael Braun gerade geredet hat, dass es eben die Mythen mit Lesben zu erzählen gelte.
Also zwei sehr engagierte, poetisch wie politisch interessante Bücher. Dankeschön Ihnen beiden. Beate Tröger und Michael Braun haben Sie gehört. Thema war der neue Gedichtzyklus von Volker Braun. Luftpassion heißt er, Deutsch und Englisch, erschienen bei Faber und Faber, ins Englische übersetzt von Ann Cotton. 64 Seiten, 20 Euro. Außerdem ging es jetzt zuletzt um Anna Hetzers dritten Gedichtband Pandoras Playbox mit Illustrationen von Katja Hoffmann, im Verlagshaus Berlin erschienen. 80 Seiten, 19,90 Euro. Das war's vom Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.